Es ist etwas Wunderbares, dass wir immer wieder aufs Neue die Gnade Gottes preisen dürfen. Ja, und ich glaube, wir wollen es so lange tun, bis er uns heimholen wird. Und dort werden wir mit all den Erlösten einstimmen können. Lob und Dank sei seinem Namen. Ehe wir beten, möchte ich aus Psalm 103 lesen einige Verse. Lasst uns dazu aufstehen und dann wollen wir gleich gemeinsam beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben erlöst von Verderben, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Bis hierhin dieses Gotteswort. Treuer Herr, wir danken dir aufs Neue und möchten dir auch den Lobpreis und die Ehre darbringen. All mein Inneres soll deinen Namen preisen und nicht nur ich, sondern wir alle möchten aus dem Inneren heraus deinen Namen rühmen und ehren, denn du hast dich unser angenommen. Herr, wir danken dir und wir preisen dich. Wir können nicht vergessen, was du Gutes an uns getan hast, wie auch dieser Psalmist es zum Ausdruck gebracht hat. Nur Liebes und Gutes hast du uns erwiesen bis zu dieser Stunde. Dank sei dir, dass du uns von der Schuld, von der Sünde, von allen erlöst hast und hast uns das Leben geschenkt. Preis und Ehre und Dank sei dir. Herr, wir bitten dich, sei auch mit uns in dieser Nachmittagsstunde. Salbe meinen Bruder aufs Neue. Schenk dein Wort, Herr. Und schenk auch uns, Herr, dass unsere Herzen und unser Sinn geöffnet ist für das, was gesagt wird, was aus deinem Worte kommt. Denn wir wissen, alles andere ist sinkender Sand. Aber was du uns aus deinem Worte sagst, das bleibt bestehen bis in alle Ewigkeiten. Nimm auch alles von uns, Herr, was störend sein kann in unserer Mitte, o Herr, oder in meinem Leben oder in unser aller Leben. Nimm alles aus uns heraus, o Herr, und schenk uns ein Herz, das bereit ist aufzunehmen, Anbetung und Ehre deinem Jesus Namen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Heute Nachmittag werde ich gezwungen sein, meine Stimme unbedingt ein wenig runterzuschrauben. Aber ich habe es oft genug gesagt, es ist nicht die Lautstärke, mit der Dinge hier betont werden, sondern der Geist Gottes, der das Wort offenbart, der uns in die tiefen Wahrheiten hineinführt. Und weil es so ist, wollen wir das Wort zu uns reden lassen und den Rest wird Gott dann tun. Ihr wisst ja, in solchen Tagen kommt manches auf mich zu und ich höre dann doch auch, in welch eine Weise Prüfungen über den einen und den anderen kommen, manchmal auch, dass unter den Gläubigen nicht eitel Sonnenschein ist, sondern auch Nöte sind, und das bekümmert mich sehr. Es muss der Zeitpunkt kommen, wo unter den wahrhaft Gläubigen wirklich alle ein Herz und eine Seele sind. Amen. Wo alle Missverständnisse ausgeräumt wurden, wo das Herz gereinigt ist, wie unser Herr es ja sagte in der Bergpredigt, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. An einer anderen Stelle lesen wir, aus dem Herzen kommen all die bösen Gedanken, die dann zur bösen Tat überleiten. Aber wenn uns Gott ein neues Herz, ein neues Leben, wenn er uns wirklich gnädig war und uns diese Dinge schenkte, dann muss es irgendwann offenbar werden. Es kann nicht beim Alten bleiben, wenn wir erneuert worden sind. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ist nicht alles neu geworden, dann sind wir noch keine neue Kreatur, dann haben wir die Wiedergeburt in der Tat noch nicht erlebt. Es gibt Anfechtungen, die von außen an uns herantreten. Davon spreche ich jetzt nicht. Das wird bei uns allen bis ans Ende der Fall sein. Aber es ist ein großer Unterschied, ob das Böse von außen an uns herantritt oder ob das Böse aus unserem Herzen herauskommt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich hoffe, dass diese Tage nicht nur dazu dienen, tiefer in das Wort hineingeführt zu werden, sondern neu in die Gnade Gottes hineingetaucht zu werden, Gott näher zu kommen und ihn neu zu erleben. Ich habe einige Stellen aus dem Siegelbuch schnell aufgeschrieben, die wir gemeinsam betrachten werden, in der Hoffnung, dass Gott uns segnet und dass er mit uns ist. Und ich glaube, er wird uns segnen und er wird mit uns sein. Denn wir kommen hierher nur aus einem Grunde, um zubereitet zu werden für die Herrlichkeit, um dann dem Bräutigam unserer Seele begegnen zu können. Ehe wir aus dem Siegelbuch lesen, möchte ich ein teures und heiliges Gotteswort lesen aus Epheser, dem 4. Kapitel von Vers 25. Es ist ja auch an uns gerichtet, obwohl ein sehr tadelndes Wort. Epheser, Kapitel 4, von Vers 25. Darum leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Wir sind ja untereinander Glieder. Zürnet ihr, so sündiget dabei nicht. Lasst die Sonne über eurem Zorn nicht untergehen und gebt dem Verleumder keinen Raum. Der Dieb stehle fortan nicht mehr, sondern arbeite vielmehr angestrengt und erwerbe mit seiner Hände Arbeit das Gute, damit er imstande ist, den Notleidenden zu unterstützen. Lasst keine faule oder unanständige Rede aus eurem Munde hervorkommen, sondern nur eine solche, die da, wo es Not tut, zur Erbauung dient, damit sie den Hörern Segen bringe. Wollen wir uns doch diesen Vers ganz besonders merken, dass aus unserem Munde nur das hervorgeht, was anderen zum Segen gereicht. Hier steht, sondern nur eine solche Rede, die da, wo es Not tut, zur Erbauung dient, damit sie den Hörern Segen bringe. Ob drei zuhören, ob 30, ob 300, ob 3000, spielt keine Rolle. Wenn wir etwas sagen, möge es denen, die uns zuhören, zum Segen gereichen. Und danach steht dann, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Alle Bitterkeit, aller Zorn und Groll, alles Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte weggetan, überhaupt alles boshafte Wesen. Zeigt euch vielmehr gütig und herzlich gegeneinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Das ist auch Gottes Wort. Und wir müssen es zu Herzen nehmen, wenn wir zu der Schar gehören wollen, die nicht nur ewiges Leben empfangen hat, sondern an der ersten Auferstehung Anteil haben möchte. Wir haben den Unterschied deutlich erkannt. Es gibt eine Gemeinde und es gibt eine Braut innerhalb der Gemeinde. Die sieben Sendschreiben sind jeweils an die Gemeinde gerichtet. Aber die Verheißung ist nur an die Überwinder gerichtet, an diejenigen, die in jedem Gemeindezeitalter durch das Wort, das sie gehört, und durch das Blut, durch das sie erlöst wurden, überwinden, um dann bei dem Herrn zu sein. Die Überwinderschar ist die Erstlingsschar, die dann am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen wird. Unsere Aufgabe ist nicht nur, Menschen für den jüngsten Tag vorzubereiten, damit sie dann in das ewige Leben eingehen. Unsere Aufgabe ist, ohne vermessen zu sein, die, dass wir Menschen zur Entrückung vorbereiten, auf die erste Auferstehung hin unsere Blicke richten, um dann bei dem Herrn zu sein. Und so mögen die Maßstäbe vielleicht ein wenig enger angelegt werden. Schauen wir nicht nur auf andere Gemeinden, schauen wir auf uns. Gott mag manches durchgelassen haben, was er heute nicht mehr durchlässt. Und er ist einfach dabei, uns zu reinigen und zu heiligen. Wenn wir über die Öffnung der sieben Siegel hören, wenn wir sie lesen und uns darin vertiefen, müssen wir uns jedes Mal neu darüber klar werden, welch eine unbeschreibliche Gnade es ist, dass gerade wir gewürdigt worden sind, all diese Dinge zu hören, die Gott in unseren Tagen getan hat. Und darüber hinaus hat er uns die Gnade verliehen, nüchtern und klar zu bleiben mit den höchsten Offenbarungen, die Gott uns schenkte, sind wir zutiefst gebeugt worden und sind dem Herrn dafür dankbar. Was mir an Bruder Branham als Mensch so sehr gefällt, ist, dass er seine Menschlichkeit nicht zudeckt, sondern sie offenlegt. Und ich lese euch jetzt etwas vor aus dem Siegelbuch, Seite 14. Oben steht: Ich hoffe, dass die Menschen hier geistlich sind. Ich hätte einen furchtbaren Fehler gemacht, wenn nicht heute ungefähr um 12 Uhr der Heilige Geist in den Raum gekommen wäre und mich in einem Gedanken korrigierte, den ich aufschreiben wollte, um ihn zu sagen. Bruder Brenim war dabei, etwas aufzuschreiben, und plötzlich kommt der Geist Gottes in den Raum. Ihr wisst ja, wenn Bruder Brenim sagt, der Geist Gottes ist jetzt dort oder dort, dann ist immer die übernatürliche Gegenwart Gottes, das Licht, gemeint, das er sichtbar wahrnehmen konnte und die Stimme akustisch hörte. Er sagt weiter, ich nahm ihn aus einem alten Kommentar und hatte darüber keine Offenbarung. Er wollte einen Gedanken niederschreiben, den er irgendwo gelesen hatte, einen Kommentar, den irgendein Bibellehrer gab, und plötzlich, als er ansetzte zu schreiben, kam der Geist Gottes in den Raum, stoppte ihn, korrigierte ihn und gab ihm die rechte Offenbarung. Bruder Brenim hätte das ja schön übergehen können. Er hätte es verschweigen können, aber er war ein wahrhaftiger Mann Gottes. Er war auch nur ein Mensch, wie wir es sind. Er wartete vor dem Angesicht Gottes. Genauso tun wir es heute hier. Wir müssen bereit sein, altes Gedankengut, das nicht mit der Offenbarung übereinstimmt, die Gott gegeben hat, beiseite zu tun. Wir müssen den Mut haben, zuzugeben, dass wir nicht alles wussten und dass wir Dinge übernommen hatten, die andere gepredigt haben. Nun aber sind wir bereit, alles andere beiseite zu tun und das, was Gott geredet hat und geoffenbart, in uns aufzunehmen. Er führt weiter aus, doch dann schwebte ungefähr um 12 Uhr der Heilige Geist in den Raum herab, und die ganze Sache wurde mir geoffenbart. So wurde das erste Siegel geöffnet. Nicht ein Mensch, sondern die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist hat geredet, hat geoffenbart, hat gezeigt, hat klar gemacht, um dann sagen zu können, was von Gott aus gesagt werden musste. Er beteuert es hier und sagt, so wahr ich hier stehe, bin ich fest davon überzeugt, dass das, was ich euch heute Abend zeigen werde, die Wahrheit des Evangeliums ist. Ich weiß einfach, dass es so ist. Amen. Denn wenn eine Offenbarung im Gegensatz zum Worte steht, ist es keine Offenbarung. Dazu können wir alle Ja und Amen sagen. Eine Offenbarung, die im Gegensatz zum Worte Gottes steht, das ist, wenn es eine Offenbarung ist, eine falsche, und somit hat sie gar keinen Wert. Im Gegenteil, sie kann Menschen nur irreführen. Ich denke da an diese Begründerin Fraser, die spätere Gemeinde in Südafrika gründete. Ihr war es gelungen, ihren eigenen Propheten klarzumachen, dass Gott ihr Matthäus 28 besonders beleuchtet und geoffenbart hat, nämlich, dass die Menschen dreimal untergetaucht werden sollen. Und die schlucken es bis zum heutigen Tage. Und die Bewegung war es, die Bruder Branham das Ultimatum gestellt hatte, dass er sich dazu bekennen soll. Ja, wie konnte er das tun? Als Mann und Prophet Gottes kann er doch nicht eine Sache bejahen, die Gott verdammt hat. Wo kämen wir dahin? Das sei ferne. Aber ihr seht, wie Menschen mit Offenbarungen ganze Gemeinden, große Denominationen aufgerichtet haben. Der Irrtum ist doch nicht nur in Rom oder im Vatikan. Der ist in allen protestantischen Kirchen und Freikirchen hin bis zu den letzten Gemeinschaften, die es überhaupt gibt. Und wir müssen zugeben, dass wir alle in demselben Irrtum gesteckt haben. Wir erheben uns hier über keinen Menschen. Wir geben es frei und offen zu. Mich stärkt es unwahrscheinlich zu wissen, hier haben wir ein Absolut, ein Reden Gottes, Offenbarungen Gottes, kundgetan durch den Heiligen Geist zu unserer Belehrung und Hineinführung in das Wort und in den Willen Gottes. Dann heißt es hier, ihr wisst, dass es Dinge gibt, die so vollkommen aussehen können und trotzdem nicht wahr sind. Es sieht nur so aus, doch es ist nicht so. Wie oft können Menschen selber glauben, dass die Sache, die sie haben, so echt, so wahr, so klar, so rein, so richtig ist. Und ist weder wahr noch klar, noch ist sie richtig. Sie glauben es nur. Wir könnten wieder einige Begründer aufführen, ob es Russell war, ob es Joseph Smith war, ob es andere waren, Ellen White. Alle hatten Offenbarungen und alle Offenbarungen gingen daneben. Aber die Menschen hängen heute noch daran. Anstatt zu sagen, das war falsch, deuten sie die Sache geistlich, um wieder weitergehen zu können, aber dann aus einem Irrtum in den anderen. Es gibt nur eine Möglichkeit, in der Wahrheit von Klarheit zu Klarheit zu gehen, und die besteht darin, aus dem Irrtum herauszukommen. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir blamieren uns damit ja nicht. Und wenn, was soll's? Wichtig ist doch, dass Gott uns am Tage des Heils geholfen, unser Ohr geöffnet, dass wir nach jünger Weise hören können. Weiter steht im letzten Absatz unten auf Seite 14, wenn ich es nun durch Offenbarung empfange, gebe ich es euch so wieder. Wenn ich es aber nur durch meinen eigenen Verstand habe, so werde ich es euch sagen, bevor ich darüber spreche. Stellt euch vor, wie aufrichtig, wie ehrlich. Genauso wie Paulus, wenn er nicht ein Wort des Herrn hatte, dann sagte er, hier spreche ich meine Meinung aus als jemand, der Gnade vor Gott gefunden hat. Wenn er aber eine Offenbarung, ein Wort Gottes hatte, dann konnte er sagen, das sage nicht ich, nein, das sagt der Herr. Und schon wussten alle, woran sie sind. Mit derselben Klarheit hat Bruder Branham gesprochen. Und auch wir haben dann zu unterscheiden, wo ist Offenbarung, wo redet Gott, wo handelt Gott, wo führt er in das Wort hinein und wo hat Bruder Brenim gesprochen, in einer Predigt Dinge behandelt, die er vielleicht schon vor Jahren behandelt hat. Hier sagt er weiter, doch so wahr ich hier heute Abend stehe, sage ich, dass ich es heute frisch vom Allmächtigen empfangen habe. Das hört sich gut an. Das ist wunderbar. So wahr ich hier heute Abend stehe, sage ich, dass ich es heute frisch vom Allmächtigen empfangen habe. Vorher wollte er niederschreiben, was jemand anderes gesagt hatte. Nun aber bezeugt er, das, was ich euch heute Abend sage, das habe ich heute, nicht gestern, heute. Er gibt die Uhrzeit an, gegen 12 Uhr, heute frisch vom Allmächtigen empfangen. Dank sei unserem Gott dafür, dass er einen solchen Propheten hatte, einen Mann Gottes, der die Offenbarungen nicht so in der Westentasche trug, sondern der darauf wartete, bis sie ihm zuteil wurden. Lasst uns auf Seite 20 weiterlesen, ungefähr in der Mitte der Seite, Seite 20. Wie kann ein Mensch nur sagen, die Braut Christi ginge in die Trübsal? Ich kann es nicht verstehen. Sie wird vor der Trübsal hinweggenommen, wenn die Gemeinde gerichtet ist. Das heißt, wenn sie sich selbst gerichtet und das Blut angenommen hat, wie kann Gott dann noch einen Menschen richten, der vollkommen und total sündlos ist? Das ist ein gewaltiger Ausspruch. Wie kann Gott eine Gemeinde richten, die vollkommen und total sündlos ist? Nun mögen wir sagen, ja, das kann wohl nicht stimmen. Wir schauen unser Leben an und finden ja genügend, aber Gott findet es nicht mehr. Gott sieht es nicht mehr, denn das Blut, das vollkommene Opfer, ist doch dargebracht worden, um uns ein vollkommenes Heil, eine vollkommene Vergebung aus Gnaden zu schenken. Und das ist es ja, was Gott uns groß werden lassen muss, damit wir an unserer Seligkeit nicht das ganze Leben arbeiten und auf dem Totenbett noch nicht selig sind, sondern begreifen, was die Heilige Schrift sagt. Wer die Namen des Herrn anruft, der soll selig werden. Es ist ein volles Heil, eine vollkommene Erlösung, die eine vollkommene Gemeinde sündlos, tadellos, unanklagbar vor das Angesicht Gottes stellt. Wir können nur eins von zweien. Entweder wir glauben uns und dem, was der Feind uns einflüstert, und schauen auf das alte, verfuschte Leben mit allem Drum und Dran, oder aber wir schauen auf den Herrn, auf den Gekreuzigten,
der sein teures und heiliges Blut vergossen hat, um eine vollkommene Erlösung zu bringen. Und aus dieser vollkommenen Erlösung muss eine vollkommene Gemeinde hervorgehen. Aus dem Vollkommenen kann nur Vollkommenes wiederkommen. Aus Gott kann nur Göttliches hervorgehen. Das müssen wir einmal glauben können. Und dann ist uns geholfen. Dann sehen wir einander durch Christi Blut, wie Gott uns aus Gnaden ansieht. Wie kann Gott einen Menschen richten, der vollkommen ist, der total sündlos ist? Das ist völlige göttliche Rechtfertigung in deinem und in meinem Leben. Nicht nur eine Teilschuld beglichen, sondern die ganze Schuld und obendrein den Schuldbrief zerrissen. Wenn er jetzt nochmal ausgestellt wird, dann ist das absolut eine Fälschung. Völlig sündlos vor dem Angesicht Gottes. Ich lese, ihr mögt sagen, es gibt keine solche Person. Die Antwort lautet, jeder wiedergeborene, wahrhaft Gläubige ist vollkommen. Absolut sündlos vor Gott. Das ist Erlösung. Das ist volles Heil. Das ist Gnade Gottes. Und wir mühen uns ab, bis wir nicht mehr können. Und dann? Und wie geht's dann weiter? Dann warten wir, bis wir wieder ein bisschen zu Kräften gekommen sind, um uns neu abzumühen. Nein, der wahrhafte Glaube kommt zur Ruhe in Gott. Dem Volke Gottes ist eine absolute Ruhe geschenkt worden. Sie ist vorhanden und wir dürfen in sie hineingehen. Ich lese weiter. Er vertraut nicht auf seine Werke, sondern auf das Blut Jesu, worin sein Bekenntnis ruht. Amen. Unser Bekenntnis ruht doch nicht in unserer Tüchtigkeit, in dem, was wir uns vornehmen und immer wieder neues Versagen registrieren. Unsere Zuversicht ruht in dem allmächtigen Gott, in dem vollkommenen Opfer, in dem reinen und heiligen Blut, das vergossen wurde. Die Bibel sagt es so, wer von Gott geboren ist, sündigt nicht, denn er kann nicht sündigen. 1. Johannes 3, 4 bis 10. Wie könnt ihr aus einem Menschen einen Sünder machen, wenn die Bleiche des Blutes Jesu Christi zwischen ihm und Gott steht? Das wird die Sünde abwaschen, bis nichts mehr davon übrig geblieben ist. Wie kann das reine Blut Christi jemals eine Sünde zurücklassen? Es ist unmöglich. Ja, das könnte uns eigentlich alle vorstimmen. Wer war's? Irgendeiner unserer Dichter oder Komponisten, der sagte, wenn die Erlösten erlöst aussähen, dann könnte man eher an ihren Erlöser glauben. Und da scheint sehr viel Wahrheit zu finden zu sein. Wir blasen alle Trübsal und haben alle unsere Nöte und Beschwerden und wir machen dem Herrn Schande durch unseren eigenen Unglauben, von dem wir uns niederdrücken und knechten lassen, anstatt zu wissen, dass wir als Kinder Gottes in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes hineinversetzt worden sind, nach dem Wort der Schrift, dass er uns aus dem Bereich der Finsternis herausgenommen und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat. Nicht erst wird, sondern versetzt hat. Ich lese den letzten Teil noch einmal. Wie kann das reine Blut Christi jemals eine Sünde zurücklassen? Es ist unmöglich. Jesus sagte, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie könnten wir nur daran denken, vollkommen zu sein? Frage ich mich auch. Doch Jesus fordert es. Und wenn Jesus es fordert, muss er auch einen Weg dafür schaffen. Und er hat es getan durch sein eigenes Blut. Amen. Und wenn wir dann im Hebräerbrief nachlesen würden, von dem neuen, lebendigen Weg, den er eingeweiht hat durch sein Fleisch, durch den Vorhang und ist in das himmlische Heiligtum eingegangen, um das Blut auf dem Gnadenstuhl darzubringen. Hier hat Bruder Brenhim die Frage gestellt, wie können wir nur daran denken, vollkommen zu sein? Und dann kommt die Antwort, dass wir's geworden sind durch den, der vollkommen war. Dass wir tadellos gemacht wurden durch den, der tadellos war. Dass wir zu Söhnen Gottes gemacht wurden durch ihn, der als Sohn Gottes offenbar wurde. Alles ist ja durch ihn geschehen. Lasst uns auf Seite 23 lesen. Hier steht rechts oben, Seite 23 rechts oben. Doch die wahre Braut wird aus tausenden mal tausenden Menschen bestehen, welches die Auserwählten aus jedem Zeitalter sind. Immer, wenn eine Botschaft ausging und die Menschen sie glaubten und in dem ganzen Licht annahmen, wie sie gegeben war, wurden sie versiegelt auf den Tag der Erlösung. Auch ein ganz gewaltiges Wort. In jedem der sieben Gemeindezeitalter hat Gott ja dafür gesorgt, dass eine besondere Botschaft des Wortes gepredigt wurde. Und alle Menschen, die zu der Zeit die Botschaft in dem Licht, wie sie Gott schenkte und bringen ließ, annahmen, sie wurden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Sie haben Gott Recht gegeben. Sie haben Gottes Wort respektiert. Sie haben Gott nicht widersprochen, sondern sich beschenken und begnadigen lassen. Immer wenn eine Botschaft ausging und die Menschen sie glaubten, in dem ganzen Licht annahmen, wie sie gegeben war, wurden sie versiegelt auf den Tag der Erlösung. Wir haben hier schon darüber gesprochen, dass es eine Salbung mit dem Geiste gibt, aber dass es auch eine Versiegelung durch den Geist gibt. Das ist ein großer Unterschied. Gesalbt sind viele, und Bruder Brenhim hat's in der Predigt die Gesalbten der Endzeit ganz deutlich ausgesprochen. Doch uns geht es heute darum, festzustellen, wo die Versiegelung stattfinden kann. Nicht nur die Salbung mit dem Geist, sondern die Versiegelung derjenigen, die die göttliche Botschaft in dem vollen Licht, in der ganzen Offenbarung, wie Gott sie zu ihrer Zeit schenkt, aufnehmen im Glauben, ohne jegliches Wenn und Aber. Das sind die Menschen, die in diesem letzten Zeitalter die Versiegelung empfangen werden. Ist das klar? Haben wir das alle verstanden? Ein Unterschied zwischen Salbung mit dem Geist, und ihr wisst ja ganz genau, wir haben es schon erläutert. Ich habe schon im Jahre 55, als wir dort etwa 15.000, 16.000 Menschen Bruder Brenham hörten, ja, es waren ja fast nur Pfingstleute. Alle redeten in Zungen, alle sangen in Zungen, alle waren gesalbt. Es schien, als sei der Himmel auf Erden. Aber gar nicht lange hat der eine und der andere Prediger Zweifel gestreut und gesagt, die Gabe der Offenbarung, da stimmt was nicht. Der Mann ist doch ein Hellseher, der Mann ist doch ein Wahrsager. Ich werde es nie vergessen, als einer der berühmtesten Pfingstprediger all diese Äußerungen über seine Lippen brachte. Wir waren sehr miteinander verbunden, aber mit dem Augenblick waren wir von Gott geschiedene Leute. Wenn etwas durch den Geist auf der Plattform geschieht, und zwar unfehlbar geschieht, aber dann irgendjemand aus Neid, weil die Leute gejubelt haben und er vielleicht Angst hatte, dass er jetzt mit seinem Dienst nicht mehr so populär sein würde, dass da ein Mann auftrat, den Gott viel mehr segnen konnte, anstatt dem Herrn dafür zu danken, haben die Brüder Neid und Eifersucht in sich aufkommen lassen. Und was geschah dann? Dann wurde das, was Gott durch den Geist getan hat, von denen, die mit dem Geist gesalbt waren, gelästert. Und Jesus, unser Herr, sagte, alle Sünde wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung wider den Geist wird keinem Menschen vergeben werden. Wie viele gibt es in der ganzen Welt, die noch heute sagen, ja, Bruder Brenham war ein mächtiger Gottesmann, aber seine Lehre war falsch und dergleichen mehr. Das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Entweder ist es ein guter Baum und er bringt gute Früchte, oder es ist ein fauler Baum und er trägt faule Früchte. Man kann nicht Feigen lesen von den Dornen. Nie und nimmer. Aber ihr merkt, dass die Sache ernst wird. Nicht nur Salbung mit dem Geiste, nicht nur Betätigung von Gaben und Ausübung von Diensten, sondern die Offenbarung des Geistes und des Wortes folgen, innerlich zustimmen, Gott Recht geben und sich darunter beugen, um die Botschaft, die der Herr geschenkt hat, in dem ganzen Licht anzunehmen, wie er sie aus Gnaden gab. Nun habe ich direkt eine Frage an euch zu richten. Wer von euch hat noch Mühe mit irgendeiner Lehre, eine Offenbarung mit irgendeiner Sache, die in all den Predigten, die wir ja als Botschaft bezeichnen, gefunden werden. Ist noch jemand da? Dann gut, ihr braucht die Hände sowieso nicht zu heben. Aber sollte es der Fall sein, dann gebe ich euch einen guten Rat. Wenn ihr eine Sache nicht versteht, nehmt sie trotzdem an und sagt, ja, Herr, ich glaube es, auch wenn es mir noch nicht völlig klar ist. Denn manchmal müssen wir eine Sache erst glauben, ehe sie uns klar werden kann. Denn wenn wir sie nicht glauben, wie soll sie uns erleuchtet werden? Der Glaube kommt zuerst und dann kommt die Erleuchtung. Wir haben hier die herrliche Zusage, die uns alle froh stimmen sollte, dass alle Gläubigen, die in dem bestimmten Gemeindezeitalter die ganze Botschaft in dem Licht, in dem sie gebracht wurde, aufnehmen, sie werden versiegelt werden. Das stimmt mich froh. Könnt ihr Amen sagen? Könnt ihr es glauben, dass es mit uns geschehen wird? Wenn es noch nicht geschehen ist? Absolut. Was Gott zugesagt hat, das hält er gewiss. Auf der gleichen Seite, kurz nach der Mitte, lesen wir, es ist nicht so, wie manche denken, dass Gott sich nur aus diesem Zeitalter einige tausend Menschen heraussucht und sie zu sich nimmt. Es sind die Auserwählten aus jedem Zeitalter. Deshalb muss Christus auf dem Sitz des Mittlers bleiben, bis der Letzte im letzten Zeitalter hereingekommen ist. Auch das stimmt hundertprozentig. Er bleibt als Fürsprecher auf dem Gnadenstuhl, bis der Letzte, dessen Name im Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben wurde, herausgerufen, die Botschaft gehört und dann versiegelt wurde. Es kommt der Augenblick, es kommt der Zeitabschnitt, in dem Gott die Versiegelung vornehmen wird. Im Moment geht's noch ein bisschen hin und her. Man muss noch darüber und darüber sprechen. Das ist noch nicht klar und er versteht es so. Es muss dahin kommen, dass wir alle von Gott gelehrt worden sind. Einheit in der Lehre, Einheit im Glauben, eins in Jesus Christus, unserem Herrn. Weiter steht hier, die Offenbarungen über die Vergangenen, Moment, die Offenbarungen über das Vergangene werden den Menschen geöffnet und sie erkennen, was geschehen ist, versteht ihr es nun. Nicht nur, dass wir gegenwärtig sehen, was Gott tut, wir sehen, was im Laufe der sieben Gemeindezeitalter geschehen ist. Lasst uns aus dem Buch von Seite 25 lesen, ebenfalls ungefähr von der Mitte. Hier steht wie folgt geschrieben, so wird es euch ergehen, wenn ihr anders sprecht, als ihr denkt. Hört damit lieber auf. Richtet eure Gedanken auf Gott. Haltet sie rein und steht recht damit und redet dasselbe zu jeder Zeit. Ihr merkt, worum es hier geht. Nicht zweierlei Rede führen, sondern das sagen, was wir denken. Und wenn wir es nicht sagen wollen, dann brauchen wir es auch gar nicht zu denken. Dinge, die wir einander nicht sagen könnten, brauchen wir gar nicht in unserem Kopf zu denken, denn sie sind sowieso unnütz und würden keinem zum Segen werden. Deshalb sollen wir nur das denken, was wir auch sagen könnten. Richtet eure Gedanken auf Gott, haltet sie rein und steht recht damit und redet dasselbe zu jeder Zeit. Sagt nicht, ich werde sagen, ich glaube es, doch ich werde es prüfen und herausfinden. Glaubt es. Amen. Auch solche Menschen gibt es, die das sagen, ich glaube ja, aber ich werde mal prüfen. Es ist ja richtig. Die Heilige Schrift sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. Es kommt auf unsere innere Einstellung drauf an. Wenn Menschen den Hintergedanken dabei haben, dass sie prüfen wollen, um etwas zu finden, damit sie anschließend nicht mehr Glauben brauchen, da beginnt die Not. Wer aufrichtig ist vor dem Herrn, der wird durch den Geist in alle Wahrheit hineingeleitet. Weiter steht hier, von denen, die durch die Trübsal gehen sollten, wie könnten sie durch eine Prüfung gereinigt werden, wenn die Bleiche des Blutes Jesu Christi jedes Symptom der Sünde von ihnen wegnimmt. Und wenn ihr schon gestorben seid und euer Leben mit ihm in Gott verborgen und durch den Heiligen Geist versiegelt ist, wofür solltet ihr noch gerichtet werden? Das frage ich mich auch. Wofür sollten wir dann noch gerichtet werden, wenn Gott allen Schaden absolut und völlig gut gemacht hat? Dann können wir nur noch sagen, Herr, du hast unser Gericht auf dich genommen. Unsere Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer nicht glaubt, wie die Schrift sagt, der wird in seiner Sünde sterben. Aber dann hat nicht Gott Schuld. Dann haben wir Schuld, weil wir Gott nicht geglaubt haben. Und wenn wir ihm nicht glauben, machen wir ihn zum Lügner. So sagt es die Heilige Schrift. Also, wir sind nicht nur gerettet, wir sind gereinigt, wir haben Vergebung empfangen. Und hier sagt Bruder Brenim, unser Leben ist in Christus verborgen mit Gott. So schreibt Paulus an die Kolosser von Vers 1 bis 3. Und dann kommt der herrliche Satz, wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Er muss und er wird in unserem Leben offenbar werden. Wir sind ja mit ihm gestorben, begraben und unser Leben ist mit ihm in Gott verborgen. Bruder Brenim spricht es schon als geschehene Tatsache aus und sagt hier, und seid durch den Heiligen Geist versiegelt. Wofür solltet ihr noch gerichtet werden? Wohin wollt ihr noch gehen, um eure Reinigung zu erhalten? Wovon müsstet ihr noch gereinigt werden, wenn ihr vollkommen sündlos in Christus seid? Das ist Evangelium. Wenn ich so meine Freunde und Brüder die zu meiner Rechten und zu eurer Linken sitzen, beten höre, dann habe ich den Eindruck, dass sie ihre Lasten abgeworfen haben. Dann habe ich den Eindruck, dass sie glauben und dass sie sich freuen können. Und wenn das dann so zu uns herüberkommt, wir tun uns dann schwer. Vielleicht, weil unsere Mentalität ein wenig anders ist. Aber wir wollen es nicht auf die Mentalität abschieben, sondern auf den Unglauben. Paulus schreibt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Freut euch in dem Herrn alle Wege, abermals sage ich, freut euch. Das meint nicht, dass wir laut lachen müssen, aber eine innige, tiefe Freude ist auch die Frucht des Heiligen Geistes. Ihr könnt es in Galater 5 nachlesen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, all diese Früchte. Freude gehört dazu. Was hält ihr davon, wenn Gott uns heute einen Freudentag schenken würde? Wir singen ja, dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein. Lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag. Es ist unser Tag. Dies ist die Zeit. Es ist Gottes Zeit. Und seine Zeit ist unsere Zeit. Sein Wort ist unser Wort. Heute könnten wir dem Herrn eigentlich danken. Wenn wir glauben, dass er den Schaden gut gemacht hat und dass das Paradies wieder offen steht, und so haben wir es ja gestern nicht weitergelesen, aber in Lukas 23 könnt ihr es nachlesen, als der eine den Herrn anrief, hörte er seine Stimme, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Schaden war gut gemacht. Der Zugang zum Paradies ist offen. Jesus Christus hat uns mit Gott versöhnt. Er ist der Weg, die Tür. Er ist alles in allem für uns und möchte es durch uns auch noch werden. Dieser Tag soll ein Freudentag sein. Ein Tag, an dem wir begreifen, dass Gott alles, was getan werden konnte, schon getan hat. Und dass wir es im Glauben nur aufzunehmen haben und für den Rest wird er Sorge tragen. Bruder Brennim stellt hier die Frage, wofür ist das Gericht noch nötig? Wer sich selbst richtet, wird nicht mehr gerichtet werden. Was steht in Johannes 5, 24? Wer an den glaubt, der mich gesandt hat, ist vom Tode ins Leben hinübergegangen und kommt nicht in das Gericht. Als der Herr Jesus den Lazarus auferwecken wollte und von der Auferstehung sprach, da sagte sie, ja, ich weiß, dass er am jüngsten Tage auferstehen wird. Doch Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir brauchen nicht bis zum jüngsten Tage zu warten. Heute, hier, hören wir seine Stimme. Heute sollen wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstehen. Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Gott. Weiter steht hier, doch dieses ist die Stunde, in der die Offenbarung gegeben wird. genau zu der Zeit, wenn der Bräutigam kommt. Es ist das Zusammenfassen der letzten Dinge. Ich glaube, Freunde, dass alles zum Ende kommt. Wann, weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich möchte heute Abend so leben, dass ich bereit sein würde, wenn es heute Abend geschehe. Auch das ist gut, heilsam und richtig. Nicht die Zeit bereit machen, sondern uns für die Zeit bereit machen. Das ist doch das, worum es geht. Manche meinen, Bruder Brennan habe das Ende festgelegt. Das stimmt absolut nicht. Er hat es nicht getan. Er sprach von dem letzten Gemeindezeitalter. Das wissen wir alle. Und er sagte, wann es begonnen hat. Und er sagte, nach meinem Dafürhalten könnte es bis 77 andauern. Aber ich könnte 20 Jahre, ich könnte 100 Jahre daneben liegen. Ich weiß, dass es geschehen wird. Natürlich, auch Paulus hat die Wiederkunft des Herrn schon erwartet. Er sagte, wir, die wir leben und übrig bleiben. Kann ich ihn denn als falschen Apostel oder Propheten bezeichnen? Absolut nicht. Jeder Mann Gottes, jedes Kind Gottes erwartet die Wiederkunft des Herrn zu seiner Zeit. Vor 400 Jahren, vor 300 Jahren, vor 200 Jahren, vor 100 Jahren. Alle waren Kinder Gottes, haben zu ihrer Zeit die Wiederkunft des Herrn erwartet. Glaubt ihr das wirklich? Ich glaube es. Und alle, die die Wiederkunft des Herrn zu ihrer Lebzeit nicht erwartet haben, werden sie auch nicht miterleben. Das mag eine harte Sache sein. Aber denkt darüber nach. Schaut, wenn wir Christus erlebt haben, ist das eine lebendige Hoffnung in uns. Das Wort ist göttliche Realität. Und wir sind in der großen Erwartung der Wiederkunft des Herrn. Sollte ich das nicht miterleben, dann sagt ja nicht, der Bruder Frank hat sich auch getäuscht. Nein, der hat sich nicht getäuscht. Wenn ich vor dem Kommen des Herrn abberufen würde, dann könnt ihr drüben mein Zeugnis anschließend hören, dass ich recht geglaubt und mit Recht auf das Kommen des Herrn gewartet habe. Wollen wir es noch klarer sagen? Dein und mein Tag, deine und meine Stunde könnte ja wahrlich heute sein. Auch selbst, wenn die Wiederkunft des Herrn für alle noch ein wenig andauern kann, so könnte deine und meine Stunde heute schlagen. Wärst du in deinem Herzen nicht mit Gott verbunden, wäre in dir keine Sehnsucht zu ihm. Und du würdest heute abberufen. Frage dich selber, ob du dann beim Herrn sein würdest. Diese lebendige Hoffnung muss in uns sein, wenn sie Erfüllung finden soll. Begreifen wir das? Amen. Wenn es nicht so wäre, ja, worauf warten wir dann? Aber so war es mit allen Gotteskindern während allen Zeitaltern. Sie haben sich überhaupt nicht getäuscht. Der Herr hat sie ja heimgeholt. Sie haben ja nicht vergeblich gewartet. Sie sind ja schon zum Paradies eingegangen. Die Ungläubigen missverstehen die Sache natürlich und sagen, ja, da hat auch der Bruder Brennan, dieser große Prophet, wie sie das sagen, auf den Herrn gewartet und das war auch vergeblich. Ja, ich bitte euch um Entschuldigung. Bruder Brennan hat doch nicht vergeblich auf den Herrn gewartet. Er ist doch jetzt beim Herrn. Er ist doch heimgenommen worden. Genau wie alle, die uns vorausgegangen sind. Versteht ihr das alle, worüber wir sprechen? Es ist eine lebendige Hoffnung, die alle wahrhaft Gläubigen in sich tragen. Das ist weder Täuschung noch Enttäuschung. Das ist göttliche Realität. Ob der Herr einen Einzelnen abholt, ob er uns dann alle gemeinsam abholt, spielt doch keine Rolle. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Dann stimmt es doch. Es stimmt sowieso immer. Bei Gott und bei denen, die seinen Worte glauben. Ich möchte nur noch ganz schnell auch diesen Passus lesen, damit ihr wisst, dass er es gesagt hat. Auf Seite 26 steht ganz oben, ich lese da die zweite Zeile. Ich möchte heute Abend leben, dass ich bereit sein würde, wenn es heute Abend geschehe. Er mag heute Abend kommen, doch es mag sein, dass er erst in 20 Jahren kommt. Ich weiß nicht, wann er kommen wird. Mein Leben mag heute Abend zu Ende sein. Und was immer ich hier getan habe, ist zu der Stunde beendet. Ich muss ihm so im Gericht begegnen, wie ich hier unten wandle. So wie ein Baum sich neigt, so wird er fallen. Also hier, und es gibt ja andere Zitate und Aussprüche, wo Bruder Brenhim ganz klar gemacht hat, dass er sich auf keine Zeit festgelegt hat. Möge Gott uns diese Gnade schenken, uns nie auf eine Zeit festzulegen, nur ein Verlangen im Herzen zu tragen, täglich bereit zu sein, wenn der Herr uns abberufen würde, dass wir dann bei ihm sein würden in Ewigkeit. Mehr ist gar nicht erforderlich. Dank sei dem Herrn, der uns alles aus Gnaden zubereitet hat und sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu holen. Viele Tausende hat er schon heimgenommen. Ganz am Ende wird er dann diejenigen, die noch übrig geblieben sind, so steht es wörtlich geschrieben, die noch übrig geblieben sind. Ja, warum das Wort übrig geblieben sind? Dann sind alle anderen schon vorausgegangen. Und die am Ende noch übrig geblieben sind, werden dann verwandelt werden und gemeinsam gehen wir dann zur Herrlichkeit ein. Welch eine Gnade, welch eine lebendige Hoffnung, ein wahres Wort Gottes, das uns allen zum Trost gereichen soll. Mögen wir es nicht vergessen, es ist eine vollkommene Erlösung durch den vollkommenen Erlöser geschehen. Das Ergebnis dieser vollkommenen Erlösung ist eine vollkommene Gemeinde, unanklagbar, unantastbar, unter dem Blut des Lammes, durch das Blut des Lammes, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, alles eins in Gott geworden, ein neues Leben empfangen. Glaubt es heute und wollen wir dem Herrn gemeinsam dafür danken. Sollte es jemand noch nicht erlebt haben, so schämt euch nicht. Schreit aus eurer Seele und tut den Mund auf. Ruft den Namen des Herrn an und ihr sollt und werdet selig werden. Es ist immer noch eine frohe Botschaft, ein wahres Evangelium, das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn. Wir sind begnadigt, wir sind erlöst, Gott hat unseren Schaden gut gemacht. Alles ist bei Gott in Ordnung. Halleluja! Preis und Ehre sei dem Herrn. Wir wollen sein Wort ganz aufnehmen, um dann mit dem Geiste, der das Wort offenbart hat, dann versiegelt zu werden. Glaubt ihr es, dass es geschieht? Amen! Lob und Dank sei unserem Gott. Wir stehen auf, dem Herrn zu danken. Tun wir es gemeinsam, ich würde Bruder Russ bitten, dass er kommt und betet.
Himmlischer Vater,
mein Gott,
wir danken dir wieder für diese Gnadenstunde und besonders für diese trostreichen Worte, die wir wiederum miteinander hinnehmen durften.
Oh,
Herr, du hast nicht vergeblich geredet.
Mein Gott.
Nein, Herr,
mein Gott.
Was du zugesagt
Dein
hast, das wirst du einhalten, o Herr. Und dafür
mein
preisen
Gott.
Wir deinen herrlichen
mein
Namen.
Jesus.
Herr, jeder darf zu
mein
dir kommen,
Gott.
Herr.
Ja, Herr.
Jeder darf die Gewissheit empfangen,
Jesus.
Herr, dass du für
mein
ihn Jesus. Alles vollbracht hast.
Mein
am Kreuze stamm auf Golgatha.
Mein
Herr, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist die Stunde, Herr, in der wir zu dir kommen dürfen, wo wir rufen dürfen, komm, Herr Jesus, in mein Leben, komm in mein Herz, o Herr. Mein Gott, schenk Gnade, dass die Herzen sich öffnen, dass der Mund sich öffnet, Herr, dass wir dich preisen, o Gott, wie aus einem Munde, Herr, und dass die Gewissheit, Herr, von dir, o Herr, uns zuteil wird, o Herr. O Jesus, wir bitten, schenk es aus Gnaden allen denen, Herr, die noch nicht die Gewissheit haben, o Herr. Mein Gott, bitte sei gnädig, o Herr. Schenk Gnade, o Herr, dass wir zu dir aufschauen, dass wir dir vertrauen, dass wir dir glauben, o Herr. Dass wir dir bei deinen Worten nehmen, Herr. Denn dein Wort täuscht nicht, Herr. Nimm in die Ehre, nimm in den Lobpreis und die Anbetung, Herr. Aus unser aller Herz und aus unser aller Mund, Herr. Glory an deinen wunderbaren und herrlichen Jesus Namen. Wir danken dir, Herr, für dein wunderbares Wort, Herr. Es ist so kostbar. Wir beten dich an. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Lasst uns singen. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag.
Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. In der Herr gemacht. In der Herr gemacht. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. In der Herr.
Ich weiß nicht, ob wir nicht auf 10-seitige Harfe spielen können.
Gott, ja.
Hier sind 10 Harfenseiten.
Gott, ja.
Und vielleicht sollten wir dem Herrn wirklich mal einen richtigen Dank bringen.
Ja.
So von Herzen. Ich meine, ihr braucht nicht, aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns ein bisschen von uns selber loslösen würden. Mal so ein bisschen aus uns herauskommen.
Ja.
Wer den Schlips zu eng hat, kann ihn ja locker machen. Und Wir singen dem Herrn. Begreift es, was uns aus Gnaden zuteil geworden ist. Dies ist unser Tag. Die Botschaft Gottes für uns. Unsere Zeit. Unsere Stunde. Milliarden Menschen wissen nichts davon. Und wir sind begnadigt. Wer die Hände heben will, möge sie heben. Wer ein wenig mitklatschen will, möge es tun. Ja. Wer jauchzen will, jauchze. Ja. Wer weinen möchte, weine. Ja. Es kann ja auch ein Weinen geben vor Dankbarkeit. Ja. Auch das gibt es alles.
Mein Gott, ja.
Wir wollen jetzt unsere Augen schließen. Keiner schert sich um den anderen. Wir alle sind vor dem Angesicht mein Gottes.
Gott, ja.
Singen wir in völliger Andacht. Du bist würdig. Du bist würdig.
Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, O Herr. Bringst du Leben, Preis und Ehre, Lob und Dank gebet du.
Allmächtiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, wir danken dir von Herzen für die Stunde, in der wir leben dürfen. Du hast unsere Augen und Herzen geöffnet. Du hast uns den Sinn und das Verständnis für die Schrift geschenkt. Dein Wort ist ein geoffenbartes Wort, ein lebendiges Wort. Wir danken dir dafür, geliebter Herr, offenbare dich als der Auferstandene, als der Lebendige, als derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wandle und handle, rede und wirke in unserer Mitte. Zur Verherrlichung und zur Ehre deines Namens. Treuer Erlöser, dein Sterben hat sich gelohnt. Halleluja, Halleluja. Herr, ich danke dir dafür. Möge dein Schmerzenslohn groß werden und die Erlösten gesandelt werden. Herr, wir danken dir. Und wir preisen dich. Halleluja. 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 Bin erlöst durch sein Blut.
Halleluja. Halleluja.